Jetzt ist meine Seele betrübt, hat der Herr Jesus gesagt. Als er sein Selbst aufopfern musste.
Ja, Gabriele, ein Schild.
Jetzt ist meine Seele betrübt. Wenn er in die Hände der Menschen gefallen ist. Aber ich wollte ja nicht die Konsequenz daraus ziehen, jetzt möchte ich auch euch betrüben, verehrte Geschwister. Nein, das ist eine schwierige Frage, die gestern angeschnitten wurde und wir durften es nicht bloß auf die jüngere Generation und ihre Probleme abschließen. Da ist ein Problem. Früher gehörte zu, ich halte das für Pfarrerin, zu jedem Pfarrhaushalt selbstverständlich eine Pfarrmagd oder eine Hausgehilfin. Und meine Mutter hat immer gesagt, das hat uns genötigt, früh aufzustehen und dass zwischen meinem Mann und mir nie ein Streit war in der Familie. War auch hilfreich, wenn jetzt mein Fremdes da war. Nicht nur Belastung. Aber zu den Problemen, wenn da eine Kinderschar ist und die Ehefrau mitarbeitet beim Prediger und der Prediger permanent unterwegs ist, plus zwei Tipps aus meiner Erfahrung. Wenn es meiner Frau und mir oft zu viel werden wollte, auch mit den Anrufen und Glastür und zu jedem muss man freundlich sein. Und irgendwo hat man ja auch eine Galle, die mal explodiert, nicht? Und die explodiert dann meist, wenn die Glastür zu ist und alle Gäste gegangen sind. Und belastet die Familie. Dann muss man 2-3 Tage weggehen. Wir sind oft nach München gegangen. Wenn es regnet, kann man auch in Museen gehen. Mal weg von der Gemeinde, dass man niemanden sieht, der sagt, oh, Herr, ich will mit Ihnen auch das noch besprechen und könnten Sie nicht und jetzt laufen Sie rum und kaufen beim Lidl ein und die alte Oma ist daheim, Sie können es doch besuchen. Die dauernde Kritik aus der Gemeinde, nicht? Wegfahren. Zweite ist, Sie dürfen Menschen in der Gemeinde bitten zu mithelfen. Sozusagen als dritte Oma. Der Herr Jesus war sich nicht zu gut zu, zum Petrus zu sagen, könntest du mich nicht mit deinem Boot ein bisschen vom Land fahren? Die Samariterin, könntest du mir nicht deinen Trunk Wasser geben? Zum Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Sie dürfen auf Menschen in der Gemeinde zugehen und sagen, könnten Sie nicht mal einen Waschkorb meiner Frau mitnehmen und bügeln? Könnten Sie nicht? Bitten, die hat uns Jesus gegeben, oft ist eine große Ehre im Haus des Predigers ein bisschen mithelfen zu dürfen. Also das, jetzt wollte ich im Wort Gottes nichts wegnehmen, sondern das aus Erfahrung ein bisschen was erzählen. Wir kommen an Johannes 17. Große Gebet Jesu. Johannes 17, die ersten 3 Verse. So redete Jesus. Also in der Welt habt ihr Angst. Ihr habt eure Probleme in dieser Welt. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin auch noch da. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel. Und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. O, so lass uns dich erkennen. Komm und öffne selbst dein Wort, dass wir dich recht Meister nennen und dir folgen fort und fort. Amen. Erkennen, das ist ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Ein alter jüdischer Rabbi, so fängt man ja normalerweise an, wenn man geistlich nicht viel zu sagen hat. Ein alter jüdischer Rabbi hat mir geholfen zu begreifen, was Erkennen ist. Der Maimonides, genannt Rambam, der um 1200 gelebt hat, einer der ganz großen Rabbinen, hat einmal gesagt, Gott habe die Gnade, alten Menschen noch einmal eine extra Zeitspanne, eine Ehrenrunde, soll er es nicht gesagt, aber eine Zeitspanne zuzulegen, damit sie endlich Erkenntnis bekämen. Dann, wenn die vielen Aufgaben in Beruf und Familie weggefallen sind und wenn die fleischlichen Lüste weniger werden, dann könnte die Erkenntnis wachsen. Ich habe in meinem Leben manche Erfahrungen gemacht, auch Erfahrungen mit Menschen. Ich habe mir sicher auch manches an Bildung eingetan. Ja, ein sehr moderner Begriff. Streiten sich gerade, wo wer Bildungsminister wird. Als ob ein Minister für Bildung sorgen will. Geht um Herzensbildung. Ein Palmiwort unserer Zeit. Aber da habe ich mir manches eingetan, schon von Schulzeiten her, aber Erkenntnis. Ich habe es in meinem Leben erlebt, wie die blitzgescheitesten Leute auf die größten Dummheiten hereingefallen sind. Erkenntnis ist doch das, dass wir hinter die Dinge sehen. Und geistliche Erkenntnis, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, so sagt der Paulus. Bei den Emmausjüngern, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. 1. Johannes 5. Jesus ist gekommen und hat uns einen Sinn gegeben zu erkennen, den wahrhaftigen. Wir haben einen sechsten Sinn bekommen, über die normalen Sinne hinaus. Das schafft der Begabteste nicht. Wir sollten ein Selbstbewusstsein haben, wenn wir diesen Sinn bekommen haben. Er ist gekommen, hat uns einen Sinn gegeben. Erkenntnis erleuchtet. Ach, es geht doch nicht nur darum in unserem Dienst, dass wir einen Text auslegen, auswählen oder einen theologischen Gedanken weitergeben oder als geistliche Mentoren die arme Gemeinde aufklären, wie die Dinge wirklich sind. Sondern hoffentlich haben wir Erkenntnis zuerst selbst bekommen, Durchblicke, Aha-Erlebnisse. In Schondorf hatten wir eine alte baltische Dame, der Mann war nach 4 Wochen Verheiratung von Bolschewisten erschossen worden, die Frau Bornhardt damals, die konnte mitten in der Bibelstunde oder im Gottesdienst plötzlich ganz laut sagen, aha! Ja, ja, da plötzlich hat es gezündet, gar nicht bei der Predigt des Pfarrers, sondern da hat Gott ihr Durchblicke gegeben. Und wenn ich so in die letzten Wochen denke, davon lebt eine Predigt. Heute wird in der Predigtunterricht und der Weisung der Verkündigung gesagt, es geht um die richtige Anknüpfung, es geht ums Eingangsbeispiel. Und dann kommt von dem Missionar Hoffmann, der Hoffnung erklärte, durch den Horizont sehen, zum 25. Mal wird das erzählt. Oder hat wieder jemand Spuren im Sand entdeckt von einem Engel, der getragen hat oder irgend sowas. dass Sund von Sünde kommt oder Sünde von Sund, ich weiß auch. Jeder Christ kennt das ab dem 6. Lebensjahr. Oder dass wir aktuell predigen müssten in die heutigen Probleme hinein und dann erzählen wir das, was schon längst in der Zeitung stand. Nein, es geht um Erkenntnis. Neulich war der Bruder Waschinski bei uns von Bible Memory, der gesagt hat, mir ist aufgegangen, weil so viele Menschen zweifeln, ob Jesus bei uns ist alle Tage und der 11. September und die Welt ist anders geworden, nichts mehr wie es war seit dem 11. September. Da wird überall von allen Kanzeln und Kathedern gesprochen, aber die Welt ist anders geworden, seitdem der Jesus gekommen ist. Und er ist da, der Waschinski hat gesagt, ihm sei aufgegangen, er trägt alle Dinge, wie durch sein kräftiges Wort unsere Welt hätte sich doch schon längst selbst vergiftet, die Luft gesprengt, wenn der Herr Jesus nicht mit Geduld die Welt getragen hätte. Und plötzlich ist mir eine neue Welt aufgegangen. Wenn der Herr Jesus bloß einen kleinen Finger abzieht, dann gibt es den 11. September und gibt es Krisen. Aber er ist mehr da in meinem Leben, in unserer Welt, als wir ahnen. Wir sehen die Probleme und der Jesus sagt, merkt ihr nicht, wie ich schon Jahrzehnte eure Mission durchtrage? Da erkennt ihr. Oder neulich in einer Predigt, Vorbereitung, ich darf ja manche Lektorenpredigten redigieren, mitlesen. Faszinierend über Markus 7. Hephata tut dich auf. Und alle Auslegungen und Kommentare sind voll, dass Jesus wie ein Wundertäter, aber doch ein bisschen anders in die Ohren hineinspricht und er spitzt in den Kot und die Ohren berührt und spricht dann Hephata. Und der Prediger sagt, er sah auf den Himmel und sprach, Hephata, Himmel tu dich auf, der geöffnete Himmel. Den braucht ihr doch auch im ganzen Berg. Nicht an einzelnen Punkten, dass Jesus Ohren oder Augen auftut, sondern Himmel aufzureden, da war Erkenntnis da. Und plötzlich ging der ganzen Gemeinde neue Welt auf. Und ich denke an eine Predigt über 1. Mose 18, Abraham, wo in allen Kommentaren steht, es ist wie das Verhandeln eines orientalischen Viehtreibers, dass Abraham mit Gott handelt von 50 auf 45 auf 40, wenn so und so viel Gerechte da sind. Nein, in der Predigt stand, warum hat er Abraham nicht weitergemacht und wenn bloß ein Gerechter da wäre? Überall in der Bibel laufe die Linie auf den einen Gerechten zu. Schon beim Kuhlmann, dass eine fortlaufende Vorauswahl Gottes ist, aber der hat erkannt in seiner Predigt, dass der David stellvertretend für das bedrängte Volk Israel den Kampf mit dem Goliath aufnimmt, dass der Abraham aus der Völkerwelt berufen wird. Gott geht es um den einen, die ganze Linie vom Alten Testament her. Ich würde nur sagen, ein paar Beispiele für Erkenntnis. Letzten Donnerstag haben wir einen alten Onkel bestattet, 91 Jahre alt, der mit Gott gehadert hat, warum er so alt werden muss. Wann muss eigentlich Gott den richtigen Zeitpunkt bestimmen zwischen dem, ob der 72-Jährige sagt, lass mich noch ein bisschen leben, und zwischen dem 90-Jährigen, der sagt, warum hast du mich nicht so längst weggenommen? Das sind doch komische Menschen, gell? Aber gut, der Onkel ist also dann schließlich vom Herrn geholt worden und hat bestimmt als Beerdigungstext Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, das durch uns entstünde Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nicht wir müssen erlöster aussehen, sondern dass die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erkannt wird. Das hat mich beschäftigt aus der Heimfahrt und ich habe mir eigentlich überlegt, wo ist im Angesicht Jesu Herrlichkeit zu entdecken? Und plötzlich dem vollen Zug zwischen Karlsruhe und Stuttgart, wurde ich fröhlich, dass der Herr Jesus doch so oft auf mich sieht, besorgt und traurig. Er will mich versammeln, wie eine Glucke ihre Küken versammelt, und ich habe nicht gewollt, mein Schreibtisch muss noch aufgearbeitet werden, das Telefongespräch geführt werden. Jesus weint drüber. Und das Angesicht Jesu voll Freude über dem reichen Jüngling, sah ihn an und liebte ihn. Das Angesicht Jesu strahlende Erwartung bei dem Zachäus: Ich muss in deinem Haus einkehren. Nehmen Sie doch mal die biblische Geschichte und stellen Sie sich plastisch vor. Das Angesicht Jesu. In gespannter Erwartung, wie wir, die er so treu geführt hat, wirklich ganz zu ihm finden. Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Am Montag ist in Hülben die Kirchweih Montagsstunde traditionell. Da ist der Brüdertisch meist gepackt voll. Jeder reißt sich drum, dass er ein paar Worte sagen darf. Sitzen meist dann 12 Prediger und Pfarrer und Dekane oben am Brüdertisch, und auch noch ein paar Laien dürfen dazukommen. Aber wenn der Orthopädie-Schuhmachermeister aus Gierhausen oder der Mondscheinlandwirt von Metzingen das Wort auslegen, kriege ich einen roten Kopf. Weil es nicht die theologische Erkenntnis macht und nicht der tolle Kommentar von Schlatter, sondern Erkenntnis. Denen ist Erkenntnis geschenkt worden, den beiden Laien. Da können wir Prediger alle einpacken. Weil wir immer meinen, der theologische Stoff, was wir gelernt haben und unsere Kommentare machen. Nein, Jesus ist gekommen, um uns Erkenntnis zu schenken. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zu erkennen. Kenntnis der Wahrheit kommen. Und wir sollen die Ersten sein, die daran partizipieren, Anteil haben. Am 2. November werden 250 Jahre sein, dass Johann Albrecht Bengel, der große Ausleger der Schrift, gestorben ist. 1752 in Stuttgart. Er hat gesagt, Cognitio in negotio salutis est maximi momenti. Die Erkenntnis ist in Sachen des Heils der gewaltigste Augenblick. In Sachen des Heils Erkenntnis. Wir denken, wir Sünden vergeben. Das ist die Folge, dass wir es richtig erkennen. Unsere Lage vor Gott und was wir erlösen. In negotio salutis cognitio est maximi momenti. Größte Moment. Vorgeschmack dessen, was der Bengel in seinem Lied gesagt hat, bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottes Schau erlangen. Die schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Und vorausschauender Strahl ist, wenn Gott uns Erkenntnis schenkt. Erkenntnis des Heils. Nun können Sie sagen, Entschuldigung, wie sollen wir etwas erkennen, wo wir nicht sehen? Bonhoeffer hat doch gesagt, wir gehen kaputt an der Unsichtbarkeit Gottes. Ja, ich verstehe schon, was er meint. Aber trotzdem stimmt es doch nicht. Wir haben das Wort der Propheten, die es erlebt haben, das Wort des Herrn geschah zu mir. Wir haben das Wort der Apostel, wir sahen seine Herrlichkeit, und wir verkündigen und sagen es euch, dass ihr Gemeinschaft mit uns und mit dem Vater habt. Über das Wort will der Herr Jesus uns erkennen lassen, über das Wort. Das gibt es doch auch ganz normal im Zweifel. zwischenmenschlichen Bereich. Ich weiß gar nicht, wir fallen auf so viele Einwände herein. Man sieht doch nichts von Gott und wir haben bloß die Bibel und ob das nicht erfunden ist. Wir haben wahrscheinlich über unsere vier Kinder mehr gelernt aus den paar Zetteln, die sie hinterlassen haben, wenn sie aus dem Haus gingen und sich verdrückt haben und mit krakeliger Handschrift oder mit schöner Handschrift eine kleine Meldung geschrieben haben. Mehr als über alles, was wir geschwätzt haben am Tisch. Das Geschriebene ist entlarvt, als ich den ersten Brief von meiner verflossenen Braut bekam, der heutigen Frau. Und die Handschrift, da ja, habe ich sie doppelt lieb, gell? Also der Brief, auch wie man schreibt, schwarz auf weiß. Wir meinen immer heute bis zur Evangelisation durch Nebel, Schwaden und Geräuschkulisse und viel Reden. Na, schwarz auf weiß, das ist komprimiertes Wort. So kurz kann kein Zeitungsreporter der Bildzeitung berichten wie die Apostel. Da ist keine Geschwätzigkeit und durchs Wort, das Gott in Bewegung setzt wie eine Membrane am Handy, das kleine Metallstück. Und wir hören beim Gegenüber ohne Telefonleitung, ob der gerade Schnupfen hat oder ob er aufgeregt ist. Die Stimme ist entlarvend. Wir dürfen übers Wort Gott hören und erkennen über den Text. Das ist wichtiger als alle komischen Aktualisierungen oder Versuche durch Beispiele den Text interessant zu machen. Es ist ja heute auch Mode geworden, ich darf mal unter Verkündigern und Verkündigerinnen sagen, es ist so Mode geworden, dass man vor der Verlesung eines Textwortes irgendeinen packenden Einstieg macht. Dass da einer drei Tage in der eigenen Mordwand hängt und schließlich noch gerettet wird. Und dazu will ich einen Text lesen. Die Leute sind auf Hochspannung, ob der noch aus der eigenen Mordwand geholt wird. Und jetzt will ich einen Text lesen. Die schalten drei Gänge zurück in der Aufmerksamkeit. Heinrich Giesen hat das Stilmittel immer gehabt, wenn der einen Text verlesen hat, hat er gesagt, ist das nicht ein bisschen doll, liebe Gemeinde, dass Jesus uns erkennen lassen will und dann war er mittendrin im Text. Die gewaltigen Einstiege bringen oft gar nicht das, was wir wollen. Wort, Wort muss von uns erkannt werden, muss ein faszinierender Augenblick da sein und das darf weitergegeben werden. Jetzt drei Gedanken noch. Es gehört ja zum heiligen Wesen, dass man alles in drei Gedanken hineinpackt. Wir dürfen hinten nach erkennen. Wir wissen von Mose, dass er den Wunsch hat, der Mann, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet, dass er gesagt hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott lässt in diesem mein Angesicht, kann man nicht sehen, niemand kann leben, der nicht sieht, aber du darfst mir hinten nachsehen. Wenn ich an dir vorübergegangen bin. Wir dürfen auch im Hinten nach, hinterher erkennen. Schon bei unseren Lebensführungen. Denken Sie an Apostel Paulus, 2. Korinther 1, von der riesengroßen Trübsal in Asien, sodass wir am Leben verzagten und meinten, wir müssten sterben. Der Apostel war am Ende. Das geschah aber deshalb, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der von Toten errettet. Hat er hinterher erkannt. Hinterher als mir Gott noch mal eine Runde zulegte, habe ich auch gerätselt, was soll's. Der Arzt hat mich gefragt, was wollen Sie mit der Zeit anfangen? Er sagt, so wie Jesus sagte, verkündige, was der Herr an dir getan hat, nicht wegen, dass die Metastasen nicht weitergingen, sondern dass wir viel zu festgeklammert sind an das bisschen Leben. Gottes Augen sahen mich, als ich in meiner Mutter Leibe bereitet war, und hat mir die Ewigkeit ins Herz gegeben, das ist ein kleiner Ausschnitt. Und er hat mir gezeigt, wie nahe er sein kann, wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag noch helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen. Ich möchte nicht weiter sagen. Aber ein anderer Freund hat gesagt, und das war vielleicht auch eine Stimme des Herrn, Rolf, ein Deutsch-Amerikaner, du bist noch nicht reif für die Ewigkeit. Du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Hinterhersehen und versuchen zu erkennen, auch im eigenen Leben. Ach ja, wenn ich überlege, mit was Gnade und Gütigkeit du durch so viel Wunderwege mich geführt die Lebenszeit, so weiß ich keinen Grund zu finden, noch das Ziel nicht zu ergründen, tausendmal besser hinten nachdenken. Aber auch bei Texten. Ich darf einfach so sagen, es ist mir, nachdem ich gerüttelt bin, wo ist in deinem Leben Erkenntnis, aufgegangen, der Jesus sagt doch den Emmaus-Jüngern, oh ihr dumme Kerle, begreift ihr denn nicht, was bei den Propheten und Psalmen steht, dass Christus leiden musste, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen, ist der Weg Gottes, das durch Erniedrigung zur Herrlichkeit geht. Und er öffnete ihnen die Schrift, fing an bei Mose in Psalmen, Propheten. Ja, wo sind denn die Spuren, die Jesus dort etwa bei Mose gezeigt hat? Dass der verachtete Mose, der seinen Volksgenossen helfen will, den sie von sich stießen und der vom 40. bis zum 80. Lebensjahr in der Wüste sein muss als Flüchtling, der doch gedacht, mein Leben ist vorbei, hat keinen Sinn mehr, den Beruf Gottes. Und dann wird er vom eigenen Volk, lesen Sie mal, wie oft heißt, sie murren über ihn. Du hast uns in die Wüste geführt. Und dann kommt selbst der Bruder Aaron und die Schwester Miriam und sagen, bist du denn allein der Prophet? Er ist das Vorbild des verachteten Jesus. Plötzlich habe ich Durchblicke gesehen. Sie können das gleiche beim Jeremia sagen. Lassen Sie sich doch vom Herrn noch mehr Erkenntnis schenken. Wir haben mit dem Abschluss unseres Studiums noch nicht die Fülle der Erkenntnis erlangt. Sondern unsere Gemeinde und liebe Geschwister, selbst wenn wir vor 8 hochbetagten Gemeinschaftsmitgliedern das Wort Gottes weitergeben dürfen, ist ein Vorrecht. Wir werden schuldig, wenn wir uns nicht selbst zuerst Erkenntnis schenken lassen, sodass uns brennt. Dein Wort wurde in mir zum Feuer, dass ich es weitergeben muss. Durchblicke durch das, was geschehen ist. Hinten nachsehen. Auch in der Bibel warten noch so viele Schätze, dass wir hinterher sie entdecken. Hinterher. Und wir können die gegenwärtige Gotteswirklichkeit erkennen. Jesus erkennen, der ganz nahe ist. Das gibt es auch im zwischenmenschlichen Bereich so etwas Ähnliches. Ich habe es bei einem blinden Gemeindeglied erlebt. Wenn man da ins Zimmer getreten ist, bevor man noch einen Ton gesagt hat, hat die blinde Frau gesagt, Ahas ihr Fuß in sie ist. Man muss nicht sehen zum Erkennen. Das Sehen, das lenkt oft ab. Und so sehr eine Folie fürs Gebet eine Hilfe ist oft beim Hören eines Referats zwar modern, aber eine Ablenkung. Das Sehen. Also, durchs Ohr aufnehmen, erkennen die Gegenwart des Herrn Jesus. Als Wilhelm Busch wieder mal in Gelsenkirchen im Gefängnis der geheimen Staatspolizei war, völlig rechtlos, erniedrigt. Und er schließlich dann entlassen wurde, hat seine Frau zu ihm gesagt, oh, wir haben Angst gehabt um dich, Wilhelm. Und er hat gesagt, ihr habt Angst um mich gehabt, meine Zelle war voll von der Gegenwart Jesu, dass ich oft meinte, nicht aushalten zu können. Dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfüllt. Ich könnte Ähnliches sagen wie im Krankenzimmer. Ich wollte keine Besuche haben. Die engsten Angehörigen, ja, aber ich möchte jetzt in der Gegenwart des Herrn Jesus sein. Und das gilt besonders über dem Lesen der Schrift. Bengel hat gesagt, Christus ist so die Mitte und Fülle der Schrift, dass er gegenwärtig ist, mit uns redet, während wir das Wort der Apostel hören. Und er hat ja das Neue Testament nochmal übersetzt. Er war kurz vor seinem Tod fertig und hat noch das Vorwort geschrieben, 14 Tage vor seinem Sterben. Und erst nach seinem Tod ist dieses Testament, Neue Testament, veröffentlicht worden. Das sind immer die einzelnen Abschnitte durchschossen von Kurzgebeten. O Herr Jesus, vielen Dank. Liebster Jesus, zu solchen Bedürftigen möchte auch ich gehören. Sie merken, wie das Wort der Schrift gar nicht das Wort des Matthäus oder Lukas war, sondern die Anrede des Herrn Jesus. Der ist jetzt da und redet mit mir. Wird von Bengel immer gesagt, es sei eigentlich so gewesen, dass man den Eindruck gehabt hätte, er hätte Ewigkeit auf der Stirn gehabt. Das war, weil er über der Schrift Jesus zu sich reden spürte. Wir dürfen Jesus erkennen. Cognitio. Die Erkenntnis ist im Geschäft des Heils. Maximi Momenti, größte Augenblick, der nur noch übertroffen werden kann, wenn wir die Gottesschau selbst erlangen. War groß von Emmaus-Jüngern, dass sie sagten, wir hofften, er würde Israel erlösen. Und es war noch größer, als Jesus ihnen die Schrift öffnete, der unerkannte Begleiter und ihre Herzen zu brennen anfingen. Und das war nochmal etwas ganz anderes, als ihre Augen geöffnet wurden und sie erkannten ihn. Und sie gingen nach Jerusalem zurück und haben nicht gesagt, so hat er ausgesehen, sondern er lebt, er ist da. Etwas anderes können wir doch gar nicht weitergeben, wenn es uns geschenkt wird. Er ist da. Majestät ohne Grenzen, der Friede für den Erbarmer, der Erlöser. Er ist nah. Und wir dürfen erahnend als Drittes den zukünftigen Jesus erkennen. Auch das gibt so etwas Ähnliches im zwischenmenschlichen Bereich. Im Jahr 1946 wurde mein zweiter Bruder Albrecht konfirmiert. Der Vater war tief im Süden Frankreichs Kriegsgefangener. Und die Mutter hat gesagt, ihr werdet sehen, der Vater ist unterwegs, der kommt zur Konfirmation. Unsere sonst so nüchterne Mutter. Und der Konfirmationstag ging vorbei. Und kein Vater war da, aber am nächsten Abend hat es gepfiffen unten auf der Straße, der Familienpfiff, und er war da. Schon unter Eheleuten, die verbunden sind, gibt es das, dass man um die Nähe weiß. Wenn ich meine Frau am S-Bahnhof in Korntal abhole, sagt sie, wo hast du gewusst, dass sie mit dem Zug kommt? Und ich habe gewusst, dass du da kommst. Und wir erleben es doch bei einer Wohnung, die ganz bewohnt aussieht, dass da kein Mensch ist. Oder wir leben in einer Wohnung, da ist ja kein Mensch da. Ihr seht, das ist nicht eine Sache des Sehens, sondern ein Spüren, ein Kennen, ein Erahnen. Und noch viel mehr ist beim Herrn Jesus so. Es hat sich doch Bengel nicht getäuscht, als er gemeint, als er Württemberg aufging, zu baldigen Erwartungen des Herrn Jesus, hat sich doch Karl Hartenstein nicht getäuscht, als er den Weckruf, Warten auf Jesus, der wiederkommende Herr, nach Württemberg hineingab, hat sich doch Johann Christoph Blumhardt nicht getäuscht, nach der Erweckung in Mettlingen, die allerdings bald wieder eingeschlafen ist, dass er gesagt hat, mir ist eine Erwartung geschenkt worden der künftigen Zeit, die es sein wird, wenn Gott einmal sein ganzes Volk erwecken wird. Wir haben es doch nicht getäuscht. Wir haben auch nicht unserer Mutter gesagt, du hast dich getäuscht. Der Papa ist doch nicht zur Konfirmation gekommen, so einen Tag danach. Nein, sie hat gespürt, er ist im Kommen. Und dazu ist uns das prophetische Wort der Heiligen Schrift gegeben, die Offenbarung in Matthäus 24, dass wir etwas erahnen vom kommenden Jesus. Der jetzt schon ein paar Mal zitierte Johann Albrecht Bengel hat nicht bloß vom Maximum Momentum gesprochen, sondern von der Maxima Promissio, von der größten Verheißung. Wahrlich, er wird sich aufschürzen und ihnen zu Tisch dienen. Maxima Promissio. Da ist wieder Diener. In Ewigkeit will er uns noch dienen. Dass wir Konturen sehen des Kommenden. Und dass wir den Gemeinschaften und Gemeinden, in denen wir Dienst tun dürfen, zu dieser Erwartung, zu diesem Erkennen verhelfen, dass sie herauskommen aus den Ängsten, die durch die Zeitungen geschürt werden. Wilhelm Weigle, dieser schwäbische Pfarrer und Theologe, der in Essen damals noch Krupp'sche Industriestadt und Kohlenpott, Ruhrgebiet, das 1911 das große Jugendhaus gebaut hat, hat in die Eingangshalle ein fast kitschiges Bild eines drittklassigen Malers hängen lassen, wie der Herr Jesus auf dem weißen Pferd wiederkommt als der Herr aller Herren. Da hat mein Besucher gefragt, Pastor Weigle, muss das sein bei jungen Leuten? Da hat er gesagt, am Sonntag versammeln sich hier Hunderte von jungen Leuten. Und morgen früh sind sie wieder in der Pit oder bei Kupp. Umgeben von all den Zoten einer gottlosen Welt. Und da soll das Bild mit ihnen gehen, dass Jesus der Herr sein wird, der kommt. Und Gustav Heinemann, der Vorsitzende des Weigle-Hausvereins, dann lange Jahre war und dann Oberbürgermeister von Essen hat, beim ersten großen Nachkriegskirchentag in Essen 1950 dieses Wort hineingerufen, die Welt soll wissen, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Sehen Sie, das wird nicht ohne Grund immer wieder zitiert. Erahnung, erahnen dürfen wir den Kommenden erkennen. Und hinter all den grausamen Erschütterungen unserer Welt, wir warten dein, o Gottes Sohn, zu dir. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darauf mach uns begierig, lieber Herr und Gott. Amen.